Vor der Predigt möchte ich gern noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich, dass du uns kennst, dass du uns liebst und dass du gegenwärtig bist unter uns. Denn so versprichst du das in deinem Wort, wo zwei oder drei in deinem Namen zusammen sind, da bist du mitten unter ihnen. Und ganz herzlichen Dank auch für dein Wort, wo du uns gibst. Wir bitten dich um offene Herzen, dass du zu uns reden kannst. Amen. Heute haben wir den zweiten Advent und als Adventspredigt habe ich mir das Thema ausgesucht: Freude über das Kommen von Jesus Christus. Freude über das Kommen von Jesus. Der Predigttext dazu steht in Zephania 3, die Verse 14 bis 17. Zephania 3, die Verse 14 bis 17. Dort steht: Jauchze, du Tochter Zion, juble Israel, freue dich und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalem. Denn der Herr hat die Gerichte von dir abgewendet. Er hat deinen Feind weggeräumt. Der Herr, der König Israels, ist in deiner Mitte. Du brauchst kein Unheil mehr fürchten. In jenen Tagen wird man zu Jerusalem sagen: Fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht sinken. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird still sein in seiner Liebe. Er wird über dich jubelnd frohlocken. Was für eine wunderbare Verheißung hat hier Gott für sein Volk. Das Gericht ist abgewendet, der Feind ist weggeräumt. Kein Unheil muss das Volk Gottes fürchten. Gott selbst ist in der Mitte seines Volkes. Das ist ein riesengroßer Grund zur Freude. Doch bevor wir uns ein bisschen näher mit diesen Versen beschäftigen, die vor Freude einfach nur so übersprudeln, wollen wir anschauen, in was für einer Situation damals das Volk Israel war, als der Prophet Zephania diese Worte dem Volk Israel weitersagte. Die Situation war nämlich alles andere als erfreulich. Der Prophet Zephania wirkte in der zweiten Hälfte vom 7. Jahrhundert vor Christus. Und da war es so, dass der König Josia König war in Juda. Also es herrschte die Zeit kurz bevor das Volk Israel in das babylonische Exil musste. Wie verschiedene andere Propheten kündigte auch der Zephania an: Volk Israel, Volk Gottes, tut Buße. Das, was ihr tut, ist nicht recht vor Gott. Und wenn ihr nicht umkehrt, wird das Gericht Gottes über euch hereinbrechen. Also das Gericht Gottes, dass das Volk Israel nach Babylonien muss und dort viel Leid ertragen muss. Das Volk Israel war in einer Situation, wo sie sich fremden Göttern zugewendet haben und den lebendigen Gott verlassen hat. Aber zugleich war es auch so, dass das Volk Israel untereinander miteinander so umging, wie es Gott nicht gefiel. Da war Bedrückung von den Armen und Schwachen. Da war im Hinblick auf die Sexualmoral eine Katastrophe. Man hat sich nicht an den göttlichen Maßstäben orientiert. Israel, das Volk Gottes, war gerichtsreif. Das Gericht wurde von den Propheten angekündigt und das Gericht Gottes ist dann auch eingetroffen. Wenn wir unsere Zeit anschauen, in der wir leben, da müssen wir eigentlich auch feststellen, wir leben in einer genauso gerichtsreifen Gesellschaft. Wir sehen das am Umgang mit der Gender-Thematik. Ab dem 1. Januar ist es so, dass jeder Mann, der sich als Frau fühlt, zur Gemeindeverwaltung gehen kann und sagen, ich fühle mich als Frau, ich will nicht mehr Christopher heißen, ich will jetzt Christina heißen. Und dann kann man sich für 75 Franken von einem Christopher zu einer Christina machen. Oder als Frau kann man das als Mann machen. Die Männer haben einfach den Vorteil, dass sie dann mit 64 pensioniert werden, solange das Pensionsalter noch nicht hochgesetzt wird. Also wir sehen, wie in einer verrückten, eigentlich gerichtsreifen Zeit wir leben, im Hinblick auf die Abtreibung, dass jährlich 10.000 Kinder abgetrieben werden im Leib ihrer Mutter. Da gibt es kaum mehr Leute, die einen Aufschrei machen und sagen, was für ein Unrecht ist das? Wir machen ja nur im Hinblick auf andere Sachen einen Aufschrei. Und dann auch im Hinblick im Umgang mit dem Coronavirus sehen wir, in was für einer gerichtsreifen Zeit wir eigentlich stehen. Früher hat man in der Schweiz, wo Krisen aufgekommen sind, hat man aufgerufen, betet, freie Schweizer, betet. Und dieser Aufruf, nirgends ist er ertönt, nirgends. Ab und zu hier und da mal in den Kirchen, aber sonst eigentlich nirgends. Vielmehr hat man ganz andere Parolen ausgegeben und hat versucht, irgendwie das in den Griff zu kriegen, aber irgendwie kriegt man es nicht in den Griff. Und auf die Idee, umkehren zu Gott, da kommt eigentlich niemand. Es gibt noch manche andere Punkte, wo man aufzählen kann, wo unsere Gesellschaft gerichtsreif ist. Aber mir genügt das mal, diese Punkte zu erwähnen. Wir sehen, wir leben in einer geistlichen, dunklen Zeit, wo nicht einfach ist. Wir leben in einer Zeit, in einer Welt, die reif ist für das Gericht Gottes. Und die Bibel, die sagt ganz unmissverständlich, das Gericht Gottes, das wird auch eines Tages kommen. Aber als gläubige Christen, die wir dem Wort Gottes vertrauen, wissen wir auch, die Dunkelheit, das Gericht ist nicht das Letzte, es ist das Vorletzte. Wir dürfen immer auch auf das Letzte schauen, was kommt. Und das Letzte ist, Jesus Christus ist wieder. Wir dürfen deshalb eine Hoffnung haben. Wir dürfen deshalb eine Perspektive haben, mitten in der Dunkelheit. Übrigens ist es ganz interessant, wer Lateinunterricht hatte und das Wort perspicere gelernt hat, von dem sich Perspektive ableitet. Perspicere bedeutet eigentlich hindurchblicken. Wenn ich etwas sehe und davor ist noch etwas anderes, das ist perspicere Perspektive. Ich blicke durch etwas hindurch. Und als Christen, da dürfen wir die Zukunft sehen, das Gericht, das Schwere, wo kommt. Aber wir dürfen auch hindurchblicken. Das Letzte, wo kommt, ist Jesus Christus. Auf ihn, auf seine Wiederkunft dürfen wir uns freuen. Und das ist ja das Wunderbare. Wir müssen nicht aufgrund von den zunehmenden Schwierigkeiten hier in dieser Welt in Angst und Starre bleiben, sondern wir wissen, das alles ist eine Durchgangsstation. Und was dann passieren wird, ist ja wunderbar. Jesus kommt wieder. Doch bevor Jesus kommt, so sagt die Bibel, kommt der Antichrist. Er wird die ganze Welt beherrschen und das Volk Gottes in große Bedrängnis bringen. Und auch wir als Gläubige, wir werden in große Bedrängnis kommen. Und dann wird aber das passieren, dass der Messias kommt. Jesus kommt eines Tages wieder. Er wird den Satan besiegen und wir werden dann erleben, was hier in Vers 15 steht. Der Herr hat die Gerichte von dir abgewendet. Er hat deinen Feind weggeräumt. Der Herr, der König Israels, ist in deiner Mitte. Du brauchst dich nicht mehr zu fürchten. Jesus wendet dann nicht nur die Gerichte von seinem Volk ab, indem er die Sünden vergibt, sondern er befreit sein Volk auch von äußerer Not. Aus dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, da wissen wir, was damit gemeint ist. Nämlich der Teufel, er wird gebunden werden. Also wenn Jesus wiederkommt, was passiert dann? Da passiert auf der einen Seite, dass die Gerichte von dem Volk Gottes abgewendet werden. Und das passiert folgendermaßen. Wenn Jesus wiederkommt, wird das Volk Gottes, Israel, anerkennen, dass sie Jesus, den Messias, gekreuzigt haben. Sie werden Buße darüber empfinden und werden Jesus erkennen und werden dann gerettet werden. Sprich, das ganze Volk Israel wird gerettet werden, weil sie zur Umkehr zu Jesus kommt. Und dann kommt Jesus wieder und dann wird er sein Reich hier aufrichten, das tausendjährige Reich. Und dann wird er den Feind wegräumen. So wie ich früher beim Monopoly-Spiel das Monopoly-Spiel abgeräumt habe, wo ich am Verlieren war mit meinem Bruder. Weggewischt. Der Teufel, er wird gebunden werden. Er wird wie weggeräumt, weggewischt werden, sodass er hier auf der Erde nicht mehr wüten kann. Wir erleben das momentan noch, wie der Teufel wütet und Unheil anrichtet. Und das wird dann nicht mehr sein, sondern der Teufel wird gebunden sein. Kein Unheil, kein Böses, kein Leid wird er mehr anrichten. Und gleichzeitig wird dann Jesus als König hier auf der Erde regieren. In Jerusalem wird er seinen Thron aufrichten. Und von dort aus über die ganze Welt herrschen. Eine große, segensreiche Friedensherrschaft wird dann sein. Gerechtigkeit wird in der Welt herrschen. Nicht mehr Angst und Unsicherheit werden die Welt beherrschen. Nicht mehr Neid oder Hass wird das Leben bestimmen, sondern die göttliche Liebe und die göttliche Güte, die wird überall zu erkennen sein. Es ist für uns als Gläubige ganz wichtig, in dieser dunklen Zeit, dass wir eine Perspektive haben, dass wir sehen, es ist finster, es wird noch finsterer, aber wir dürfen auf Jesus schauen, der wiederkommt. So dürfen wir zuversichtlich sein, mitten in einer Welt, wo vieles im Argen liegt. Und jetzt ist es bei uns als Gläubige, als Christen so, dass wir nicht nur eine Perspektive haben, weil Jesus wiederkommt. Wir dürfen schon uns jetzt freuen. Wir haben schon jetzt Grund zur Freude, weil Advent bedeutet nicht nur, Jesus wird eines Tages wiederkommen, sondern Jesus ist ja bereits schon einmal hier auf die Welt gekommen. Das feiern wir an Weihnachten. Wir haben ja schon jetzt Grund zur Freude, weil er bereits jetzt durch seinen Tod und durch seine Auferstehung das Erlösungswerk für uns vollbracht hat. Wir, die wir Jesus Christus kennenlernen durften als unseren Retter, weil wir erkennen durften, dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist und weil wir durch ihn Vergebung der Sünden haben dürfen. Wir dürfen ja schon jetzt mit der Realität leben, dass Jesus, der Sohn Gottes, der größte König, mitten unter uns ist. Und wir dürfen es schon jetzt wissen, nichts und niemand kann uns von seiner Liebe scheiden. Was das Volk Gottes Israel erst in Zukunft erleben wird, außer die messianischen Juden, die dürfen das schon jetzt erleben, das dürfen wir schon jetzt kennen, nämlich die Vergebung unserer Sünden. Wenn wir dran denken, was es Jesus gekostet hat, dass wir Vergebung unserer Sünden haben können, was es Jesus gekostet hat, dass er das Gericht Gottes getragen hat, das wir eigentlich hätte erleiden müssen, dann erfüllt uns das mit tiefer, tiefer Dankbarkeit. Nicht nur, dass wir uns grundlegend bekehren durften, sondern wir als Gläubige, wir werden ja immer mal wieder auch schuldig an Gott und an unseren Mitmenschen. Und was für ein Geschenk ist das, dass wir nicht unser Leben dann mit einem schlechten Gewissen führen müssen und die Ballast mit uns selbst rumtragen müssen, sondern dass wir immer wieder im Gebet vors Kreuz kommen dürfen, vor Jesus, ihm unsere Sünden bekennen, dort, wo wir schuldig geworden sind und dann Vergebung erhalten. Aber Jesus schenkt uns ja auch Kraft, in Versöhnung mit unseren Mitmenschen zu leben, dass wir auch auf unseren Nächsten zugehen können und sagen, es tut mir leid. Manchmal braucht es enorm viel Kraft zu sagen, es tut mir leid. Aber Jesus, der für unsere Sünden gestorben ist, es hat auch enorm viel Kraft gebraucht für dieses Erlösungswerk. Er stärkt uns, er ist uns in unserer Mitte und hilft uns in Versöhnung untereinander und miteinander zu leben. Am Kreuz von Golgatha, da hat Jesus für uns das Gericht getragen, das uns hätte treffen müssen. Aber er hat noch etwas anderes gemacht am Kreuz von Golgatha. Das lesen wir nämlich in Hebräer 2, Vers 14. Durch seinen Tod hat er dem die Macht genommen, der Macht hat über die Sünde und den Tod, nämlich dem Teufel. Der Teufel wurde am Kreuz von Golgatha durch Jesus Christus entmachtet. Klar, der Teufel darf immer noch ein bisschen wüten hier auf der Erde, aber grundsätzlich ist ihm die Macht genommen. Und als Christen, die wir zu Jesus Christus gehören, dürfen wir das erleben. Der Teufel hat keinen Machtanspruch mehr auf dein und auf mein Leben. Wir müssen nicht mehr den Versuchungen der Welt und des Teufels nachgeben. Wir müssen nicht mehr vor der Sünde resignieren, weil wir Jesus Christus kennen. Und weil wir Jesus Christus kennen, müssen wir nicht unter dem Machtanspruch des Teufels leben, sondern wir können unsere Berufung, die uns Gott gegeben hat, als Salz und Licht in dieser Welt, als Zeugen Gottes in dieser Welt leben. Wahrscheinlich ist den meisten unter uns das theoretisch sehr wohl bewusst. Wir leben nicht mehr unter dem Machtanspruch vom Teufel, sondern wir leben unter Jesus. Aber vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der in seinem Alltagsleben denkt, ja, allzu viel erlebe ich davon nicht. Ich möchte eigentlich ganz siegreich mit Jesus leben, meiner Bestimmung entsprechend. Aber irgendwie falle ich doch immer wieder in die Sünde hinein oder in ein Verhaltensmuster, wo nicht so gut ist. Und dann denke ich, es funktioniert ja doch nicht. Und dann ist man wie resigniert und denkt, ist doch alles nur Theorie und verhebt überhaupt nicht in der Praxis. Wenn du in einer Situation drin bist, möchte ich dir zusprechen, das ist eine Lüge vom Teufel. Das ist eine Lüge vom Teufel, dass wir kein siegreiches Leben haben könnten. Jesus hat den Teufel besiegt. Klar, aus eigener Kraft können wir nicht siegreich leben. Aber mit Jesus, mit ihm, da geht es. Nicht durch die eigene Macht haben wir den Teufel besiegt und haben es, die Kraft, ein siegreiches Leben zu führen, sondern nur mit Jesus können wir das tun. Nur mit ihm. Und wenn du vielleicht in einer Situation drin bist, wo du meinst, ja, irgendwie geht es doch nicht so ganz, und du brauchst Unterstützung, so möchte ich dir sagen, hier in der Gemeinde haben wir verschiedene Männer und Frauen, auch wir Pastoren, stehen da zur Verfügung, wo seelsorgerlich begabt sind. Dann geh doch mal zu jemandem, sprich dich aus, sprich deine Not aus und dann beten wir zusammen und dann können wir das Problem zusammen angehen. Wir gehen zusammen zu Jesus und Jesus, er wird dir helfen, ein verändertes, siegreiches Leben zu führen. Ja, Wir haben Grund zur Freude, weil Jesus den Feind besiegt hat. Und jetzt haben wir noch aus einem anderen Grund Grund zur Freude. Wir haben Grund zur Freude, weil wir Vergebung der Sünden haben dürfen. Das Gericht ist für uns beseitigt. Wir haben Grund zur Freude, weil der Teufel besiegt ist. Wir müssen nicht mehr unter seinem Herrschaftsanspruch leben. Froh und Grund zur Freude haben wir deshalb, weil Jesus als König mitten unter uns ist. Jesus, der ja von den Toten auferstanden ist, er sagt uns zu: Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Wow. Jesus spricht uns zu: Ich bin bei euch alle Tage. Alle Tage, von Montag bis Sonntag, alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Was hat das für Auswirkungen auf unser Leben? Wenn Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage, das hat die Auswirkung, dass wir dieses fürchte dich nicht, was wir in unserem Predigttext lesen, ganz real erleben dürfen. Auch wenn es uns hier in der Schweiz enorm gut geht im Vergleich zu ganz, ganz vielen anderen Ländern, und wir Privilegien haben dürfen, wo es in kaum einem anderen Land gibt, gibt es doch manche Unsicherheit. Und diese Unsicherheiten, die wir erleben, die lassen uns fragen, müssen wir uns deshalb fürchten? Wir haben die Antwort, nein. Wir müssen uns nicht fürchten, denn Jesus sagt, und ich bin bei dir. Jesus verlässt uns nicht. Er ist in unserer Mitte. Keine Macht in dieser Welt ist stärker als er. Wenn Jesus selbst den Tod überwunden hat, ja, den Tod, den haben wir Menschen nicht besiegt. Das ist die größte Macht in dieser Welt. Aber Jesus hat ihn besiegt. Und weil Jesus den Tod besiegt hat, müssen wir keine Macht in dieser Welt fürchten. Denn er sagt zu uns, ich bin bei dir. Das gilt uns auch ganz im Persönlichen. Nicht nur im Hinblick auf die großen Veränderungen in dieser Welt, sondern auch wenn uns eine Krankheit packt, die schwierig ist, oder wenn berufliche Situationen da sind, wo wir nicht weiter wissen. Wir dürfen wissen, Jesus ist bei uns. Er verlässt uns nicht. Uns gilt dieses fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Wir dürfen sicher sein, dass alles, was uns geschieht, uns letztlich zu unserem Guten dient. So wie es in Römer 8, Vers 28 heißt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken müssen. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und mit diesem Wissen, Jesus, unser König, er ist mitten bei uns, brauchen wir uns wirklich nicht zu fürchten. Und noch etwas, noch eine Auswirkung hat das, wenn wir Jesus als König in unserer Mitte wissen. Nämlich das, was in Vers 16 steht, da heißt es, lass deine Hände nicht sinken. Einmal müssen wir uns nicht fürchten, und weil wir uns nicht fürchten, können wir dir Arbeit tun, zu der wir berufen sind. Einmal in der Familie. Es gibt ja manche Leute in der Klimabewegung, die malen furchtbar schwarz. Sie sagen, was für eine Zukunft haben unsere Kinder überhaupt? Es wird ja alles schlimmer und Klimakatastrophe und so weiter. Und jeder Mensch, der Mensch ist sowieso das schlimmste Problem, weil das CO2, wo die Menschen ausstoßen. Also Kinder haben, das lohnt sich überhaupt nicht mehr. Und in so einer Welt wachsen wir zum Teil auf. Und wir haben Familien. Müssen wir deshalb negativ sein, wegen dem, was in der Welt gesagt wird? Nein. Wir wissen, Jesus ist ja bei uns und er hilft uns. Wir müssen unsere Hände nicht sinken lassen. Und deshalb können wir uns nach wie vor positiv in die Familien investieren, positives Familienbild haben, sagen, jawohl, es lohnt sich, Kinder zu haben und sie aufzuziehen, auch in dieser Welt. Wir müssen unsere Hände nicht sinken lassen, weil wir wissen, und Jesus ist bei uns. Und Jesus ist bei uns. Und genauso ist es auch in der Arbeitswelt. In der Arbeitswelt ist es so, dass man manchmal Arbeiten verrichtet und diese Arbeiten erscheinen einem total sinnlos. Da tut man irgendwas vorbereiten und dann heißt es, oh, Plan geändert und dann ist all die Vorbereitung für nichts. Ja. So ist unsere Welt, die Arbeitswelt, dass wir manchmal denken, für was arbeiten wir überhaupt? Ich erinnere mich auch noch gut an meine Schulzeit. Da war es ja auch so, dass man so einen Haufen von Zeug hat lernen müssen. Und dann hat man sich die Frage gestellt, für was lerne ich überhaupt Französisch? Für was brauche ich das überhaupt? Also für mich war das jahrzehntelang eine Frage. Ja, inzwischen weiß ich, es hat sich gelohnt, ein bisschen Französisch zu können für die Axiom Biblik. Aber 20 Jahre lang hatte ich keinen blassen Schimmer, für was hat es sich gelohnt, Französisch zu lernen. Übrigens ist es auch von Vorteil, wenn man nicht allzu gut Französisch kann, zumindest jetzt für mich, weil da wird man dann auch verschont von vielleicht einer ein oder anderen Zusatzaufgabe in der Axiom Biblik. Also, ja. Manchmal arbeiten wir wie vergebens in unserer Arbeitswelt. Aber trotzdem müssen wir unsere Hände nicht sinken lassen, weil wir ja unsere Arbeiten, die wir tun, nicht einfach für Menschen tun, sondern wir tun sie für Gott. Alles, was wir tun mit Worten oder mit Taten, das wollen wir für den Herrn Jesus tun. Und achten wir mal drauf, wenn wir jetzt unsere Arbeiten machen, mit dem Ziel, und ich gebe Gott die Ehre dafür, dann ist es nicht vergebens gewesen. Dann ist es nicht vergebens gewesen. Und es ist ja auch so, wenn wir unsere Arbeiten machen, die uns vielleicht sinnlos erscheinen, aber die Menschen sehen und wir sind mit einem fröhlichen Herzen dabei, so sind wir doch ein Zeugnis für unseren Gott. Wenn wir dankbar sind für allem und alles für unseren Herrn machen, dann sind wir doch ein Zeugnis für unsere Menschen, für Mitmenschen, für Gott. Und so ist unsere Arbeit nie vergebens. Und so wollen wir auch unsere Hände nicht sinken lassen, wenn es um die missionarische Arbeit geht, um den Gemeindeaufbau. Manchmal, da können wir fast wie entmutigt sein und denken, warum kommen so wenig Menschen in unserer Zeit zum Glauben? Lohnt sich das, den ganzen Aufwand zu betreiben? Ja, der lohnt sich, weil Jesus uns den Auftrag gegeben hat, seine Zeugen zu sein in dieser Welt. Und wo Jesus uns den Auftrag gibt und uns das Leben erhält, da lohnt es sich, als Zeugen in dieser Welt zu wirken. Weil wir wissen, und Jesus kommt mit uns zu seinem Ziel. Jesus, er hat uns mit einer wunderbaren Hoffnung beschenkt. Wir dürfen einer wunderbaren Hoffnung entgegengehen. Wir dürfen schon jetzt eine Perspektive haben in dieser Zeit. Wir müssen nicht depressiv sein, sondern wir dürfen mit dem Fürchte dich nicht leben. Und diese Hoffnung, die dürfen wir auch unseren Mitmenschen weitergeben und bekannt machen. Und das wollen wir tun. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich für die Hoffnung, mit der du uns beschenkt hast. Wir dürfen wissen, du kommst eines Tages wieder und dann wird eine wunderbare Herrlichkeit anbrechen. Die ganze Erde wird von dir, von deiner Herrschaft verändert werden. Darüber dürfen wir uns freuen. Und Herr Jesus, ganz herzlichen Dank, dass wir schon jetzt mit dir in unserer Mitte leben dürfen. Wir müssen nicht von Angst geprägt unser Leben führen, sondern dürfen wissen, du bist da, du führst uns zu deinem Ziel. Und Herr, unser großes Anliegen ist, dass du uns auch gebrauchst für die vielen Menschen, die keine Hoffnung haben, dass sie dich kennenlernen dürfen. Öffne du uns Türen für sie, dass sie dich kennenlernen dürfen. Gebrauch du uns als Zeugen in dieser Welt von deiner Hoffnung. Amen.